Guten Morgen. Hinter mir ist das Bild vom sinkenden Petrus. Dann wollen wir mal hoffen, dass ich nicht versinke. Hatte ja euch das letzte Mal gesagt, ich habe so den Impuls, ich solle über Schmecket und Sehet predigen. Und als ich mich darauf vorbereitet habe, merkte ich, ja, das ist schon richtig, aber noch nicht. Also das kommt noch, irgendwann im Laufe der nächsten Wochen oder was. Ich bin gespannt, wann Gott den Impuls gibt, ja zu sagen und es zu tun. Ich habe so das Gefühl, ich freue mich selbst drauf, aber es ist halt noch nicht dran. Dafür habe ich für heute ganz was anderes entdeckt und ich glaube, dass Gott möchte, dass das heute gepredigt wird. Obwohl, ich habe mich selten so schwer getan mit einer Predigt wie dieser. Denn je tiefer ich mich rein vertieft habe, je mehr habe ich gemerkt, wie wenig ich weiß. Ich war gestern viele Stunden dran, heute Morgen nochmal um 6 auf und nochmal dran gearbeitet. Und ich merke, es ist immer noch so tiefschürfend. Was will uns Gott mit so einfachen Sätzen manchmal sagen? Die Geschichte ist bekannt. Die Leute, die schon lange Christ sind, haben sie in der Kinderstunde gehört. Die anderen haben sie auf andere Arten und Weisen mitgekriegt. So von daher immer so eine bekannte Geschichte. Man fragt sich, was gibt die noch her? Ja. Ja. Wir wollen mal schauen. Ich lese uns zwei Verse und dann werdet ihr merken, von wem es geht. Und als er anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagreise weit gekommen war, predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Es geht um den Jona. Der Jona ist uns bekannt als der Mann mit dem großen Fisch, der vor Gott davongelaufen ist. Das sind die Geschichten, die wir gehört haben. Meistens hört es aber da auch auf, wo der Fisch ihn wieder an Land gespuckt hat. Und wir sagen, wow, was alles so passieren kann. Ja. Wenn wir so die ersten zwei Kapitel lesen, wo Gott den Jona losschickt und sagt, geh nach Ninive, und der Jona sein Glaubensbekenntnis sagt, ich fürchte Jahwe, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Dann merken wir schon, er war ein gläubiger Mann und trotzdem drehte er sich auf den Hacken um und läuft weg. Also, wenn wir die Gegend, wo Jona herstammt, uns betrachten, und dann Tarsus sehen, das Schiff, das dahin fuhr, Spanien, Küste Spaniens, dann war das exakt die entgegengesetzte Richtung von Ninive. Die Frage, die sich als erst stellt, warum wollte Jona nicht nach Ninive? Und da kommen sofort solche Gedanken auf, was wäre, wenn Gott heute zu mir sagen würde? Oder überleg das mal, wenn er zu dir sagen würde, Güter, ich möchte, dass du jetzt nicht BMW fährst, sondern dass du nach Damaskus gehst und mein Wort dort verkündigst. Ich habe die Frage meiner Frau gestellt, weil ich wollte eine Antwort haben, wie andere denken. Und sie sagt, naja, da würde man ja erstmal prüfen, ob man richtig gehört hat. Ich glaube, diese Prüfung würde sehr intensiv ausfallen. Sehr intensiv. Gott, du möchtest, dass ich dahin gehe. Die Bibel sagt uns im Jona-Brief nicht sehr viel über Ninive, außer, dass es eine Stadt war, deren Bosheit vor Gott gekommen ist. Wenn wir solche Sätze hören, dann wir Mediengeschädigten 2000 Jahre alt geprägten Kinder dieser Welt denken sofort an Krieg, an Totschlag, an Mord, an viele, viele hässliche Dinge. Und schlagen wir doch die Zeitung auf, was begegnet uns denn? Ich habe schon so satt von Flüchtlingen zu hören. Bitte versteht mich richtig, nicht, dass ich die Flüchtlinge überhaupt. Nein, nein, aber jede Nachrichten. Es geht nur noch darum, es geht nur noch darum. Und man hat das Gefühl, auf den Punkt kommt trotzdem keiner, obwohl nur laufend drüber gesprochen wird. Ja? So, also vielleicht war das wirklich in dem Kopf von Jona drinnen. Ich gehe doch nicht nach Damaskus. Ja, ich gehe doch nicht nach Ninive. Ja? Wer weiß, was dort passiert? Und ich könnte mir vorstellen, dass er auch an seinen Vorgänger, den großen Propheten Jeremia, gedacht hat. Jeremia ist mit einer ähnlichen Botschaft losgeschickt worden in sein eigenes Volk und hat dem König verkündet, wenn du nicht Buße tust, passiert was. Und das war ganz anders wie ein einziger Satz, den Jona gesagt hat. Es war eine ganze Schriftrolle, die Jeremia weitergegeben hat. Und der König hat die Stück für Stück zerrissen und verbrannt. Und dann wurde Jeremia ins Gefängnis geworfen. Und ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass solche Geschichten unter den Propheten von Israel kursiert haben. Und jeder wusste, Prophet sein ist, du lebst gefährlich. Und trotzdem glaube ich nicht, dass Jona nicht nach Ninive wollte, weil er Angst um sein Leben hat. Ich glaube es deswegen nicht, denn als es drauf ankam und er im Schiff war und der Sturm heftig wurde, wusste er genau, ich bin schuld. Und das Schlimmste, finde ich, was uns Menschen passieren kann, ist, wenn uns diese Erkenntnis trifft. Alles, was im Moment um mich herum passiert, ist wegen mir. Und wir fühlen uns miserabel, wir fühlen uns schlecht. Wir wollen uns verkriechen. Genau, was Jona getan hat. Unter Deck. Ich will nichts sehen. Alle haben gearbeitet. Alles musste runter vom Schiff, damit die Kiste leichter wird. Aber er unter Deck. Kopf unter die Decke. Heute würde man sagen, der Mann hatte mitten im Sturm eine heftige Depression. Ja. Weg. Und irgendwann kommt die Erkenntnis, das hat alles keinen Sinn. Und wir entdecken immer wieder, dass Leute, die in einer tiefen Depression stecken, oft keinen anderen Ausweg mehr wissen, als Suizid zu begehen. Und der Noah war nicht so weit weg. Er sagt, schmeißt mich über Bord und dann ist alles okay. Also ich glaube nicht, dass das wirklich der Grund war, dass der Noah so Angst um sein Leben hatte, um dort reinzugehen. Was war aber der Grund? Wenn wir uns Ninive genau betrachten, dann war das eigentlich ein sehr schöner Auftrag. Als ich mich da rein vertieft war, habe ich gedacht, das ist ja so ungefähr, als wenn Gott zu dir sagt, Kerle, ich möchte, dass du in die Südsee gehst und dort Missionar für mich wirst. Oh ja, schön warm, blaues Wasser. Ja, Finanzierung geregelt? Okay, ich gehe. Was war denn Ninive damals? Die Bibel sagt, es war eine sehr große Stadt. Sogar für Gott sehr groß. Und wenn wir die antiken Quellen lesen, dann war Ninive nicht nur groß, es war gewaltig. Alleine die ausgegrabenen Stadtmauern, die man entdeckt haben, haben einen Umfang von 12 Kilometern. Das war aber nur ein Teil der Stadt. Wir kennen es auch von Städten, die wir hier in unserer Gegend gehabt haben, im Mittelalter oder was. Da war diese Burgfeste, aber drumherum war immer noch Stadt. Und die Bewohner, die außerhalb der Mauer waren, konnten bei Gefahr innerhalb der Mauer rein und dort Sicherheit suchen. Oh, die Stadt stellte was dar, die Mauern waren sehr, sehr mächtig. Es gibt in diesem Gebiet, wo Ninive gestanden ist, am oberen Tigris im heutigen Irak, mehrere antike Städten. Und man vermutet, dass das so die Eckpfeiler Ninives waren. Und wenn man das zugrunde legt, dann hatte die Stadt einen Umfang von 145 Kilometern. Und dann entdecken wir, das stimmt wieder mit Jona überein, 3 Tageweise Reisen groß. 50 Kilometer so am Tag, das ist schon eine anständige Tagesreise. Und das würde alles damit zusammenpassen. Und was war das für eine Stadt? Die Mauern, die wir dort entdecken, das waren Mauern, die erste Mauer, die direkt um Ninive herum war, 25 Meter hoch und 14 Meter breit. Die musst erst mal aufstellen, 12 Kilometer im Umkreis. Das ist Arbeit, das sage ich dir. Und dann war davor noch eine Mauer, 4,5 Meter hoch, 11 Meter breit. Und davor ein Graben. Das war eine Stadt, da gab es Wohlstand. Heute würde man sagen, das ist so ein richtiges Touristenmagnet. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass diese bekannten Weltwunder, die hängenden Gärten von Babylon, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht im südlich gelegenen Babylon, sondern in Ninive waren. Denn im Urtext heißt es, die hängenden Gärten der Seraphis, danke, jetzt habe ich's, es war kurzzeitig weg. Und alles deutet darauf hin, eine Wissenschaftlerin aus Oxford hat das schon 1999 begründet und ihre Arbeit darüber geschrieben, dass das in Ninive war. Ninive eignet sich aus vielen Bereichen besser. Die Aquädukte, die in Ninive reinfließen, wären viel besser geeignet gewesen, diese hängenden Gärten zu bewässern. Babylon hatte diese großartige Wasserversorgung, die dafür da war, gar nicht. Man hat in den Ausgrabungen in Ninive 20.000 Bücher oder Schrifttafeln entdeckt, die nicht Verwaltungskram waren. Sonst hat man in vielen Ausgrabungen Tafeln, die irgendwie mit Verwaltung zu tun hatten. Aufzeichnungen, Speicherberichte und. Aber das waren 20.000 Stück Literatur, die allgemeine Literatur waren. Und Ninive hatte den Ruf weg, eine der größten Bibliotheken zu haben. Also eine hochmoderne, hochwissenschaftliche, hochinteressante Stadt von dem, was es da zu sehen gab. Wow! Eins der 7 Weltwunder, die hängenden Gärten. Wenn ich denke, dass heute die Pyramiden von Gizeh jedes Jahr Millionen von Touristen empfangen, dann wäre Ninive heute eine Stadt, die genauso Millionen von Touristen hätte. Und der Jona will nicht dahin. Lange Rede. Nach der ganzen Fischgeschichte, als Gott ihn irgendwo da an Land spucken ließ von diesem Fisch, war er weich gekocht. Und er macht sich auf den Weg. Ich kann mir das so vorstellen, dass das ein ziemlich beschwerlicher Weg war. Denn ich glaube nicht, dass die Leute, die ihn über Bord geschmissen haben, ihm all sein Geld und seinen Besitz noch mitgegeben haben, als sie ihn ins Meer geschmissen haben, der wird ziemlich nackig da reingeworfen worden sein. Vielleicht noch mal gerade notdürftig begleitet. Und wir wissen auch nicht, wo der Fisch ihn an Land gespuckt hat. Aber egal, wie wir das auch sehen, es waren auf jeden Fall viele 100 Kilometer vor ihm durch Wüste und über Berge. Und jetzt mach dich mal auf und sag, okay, Gott, du hast gewonnen.
ich gehe.
Welchen Ruf hast du in deinem Leben, den du immer noch vor dir herschiebst? Wie lange muss Gott uns noch weich kochen, bis wir bereit sind, alles zur Seite zu schieben, nicht auf unsere Umstände zu achten, sondern seinen Willen tun? Und so ist der Jona losmarschiert. Ich weiß nicht, ob er schon vorher mal in Ninive war. Ich kann mir vorstellen, als er da reinkam, die Bibel sagt uns, erstmal ging er eine Tagesreise da rein. Der wird sich umgeschaut haben. Der wird gestaunt haben. Und ich glaube, dann passierte etwas, was so menschlich ist. Er sagt, ja, ihr glaubt, ihr seid groß. Ihr seid mächtig, aber mein Gott ist mächtiger und der wird euch zerstören. In der Position, dass wir auf Gott vertrauen, fallen wir manchmal in die Rolle, dass wir den Zorn Gottes für unsere Sache ausnutzen. Ihr werdet schon noch sehen, was ihr davon habt. Gott ist auf meiner Seite. Menschlich. So menschlich. Aber dann passierte etwas, was absolut ungewöhnlich war. Noah sagt einen Satz, das, was ich gelesen habe. Es sind noch 40 Tage und Ninive wird untergehen. Was dann passiert ist, könnte man als erstes basisdemokratische Bewegung der damaligen Zeit deklarieren. Das Volk fing an, etwas zu bewegen. Aus der Mitte des Volkes kam der Bußgedanke. Und nach einiger Zeit ist er beim König gelandet. Und dann kam die Gesetzgebung dazu. Aber aus dem Volk ist etwas passiert. Es muss sich etwas ändern. Was war denn nun wirklich die Sünde Ninives? Ich glaube, die Sünde Ninives war im Wesentlichen nichts anderes als Stolz. Guck mal, was wir geschaffen haben. Guck mal, wie gut uns geht. Guck mal, all diese Pracht und Herrlichkeit. Wenn ich mir das so überlege, wenn uns Gott heute vielleicht hier in unserem Land zu den Flüchtlingen sendet, die er uns hierher geschickt hat, dann taucht die Frage auf, warum hat er sie uns geschickt? Weil wir vielleicht einmal schon nicht gehört haben und nicht gegangen sind? Das große Deutschland hat weltweit gesehen weniger Missionare draußen als das kleine Norwegen. Irgendwann sind mal aus unserem Land so gute Wurzeln entsprungen. Du kannst weltweit Spuren von Missionaren der Herrnhuter Mission oder von anderen Missionsgesellschaften entdecken. Aber dann kam die Zeit der Wissenschaft. Dann kam die Zeit des Humanismus, wo auch in unserem Land plötzlich alles erklärbar war. Plötzlich das helle Licht aufgeleuchtet hat, wer wir sind, das dahin gegipfelt ist, dass wir doch eine Herrenrasse sind. Und statt rauszugehen und die gute Botschaft Gottes zu verkündigen, haben wir uns um uns gekümmert. Und als Gott alles zerschlagen hat nach dem Zweiten Weltkrieg, da wussten wir, in uns steckt eine Kraft und wir haben die Ärmel hochgehoben und wieder neu aufgebaut. Und in uns hat sich etwas breit gemacht, wir schaffen das. Und als der amerikanische Präsident Obama bei seinem ersten Amtsantritt gesagt hat, yes, we can, hat das in uns etwas bewegt, wir auch. So stelle ich mir die Situation in Ninive vor. Yes, we can. Guck dich doch mal um, Jona. Pracht, Herrlichkeit, Wissenschaft, was willst du noch? Alles da. Und Gott sagt, eine Stadt der Bosheit. Was würde Gott über unser Land heute sagen? Was wäre sein Ausspruch über unser Land? Alles da. Oder würde er sagen, ein Land der Bosheit, wo die Leute an sich denken und nicht mehr an mich, wo sie stolz geworden sind auf das, was sie erreicht haben. Ich habe schon öfter gesagt, das ist eine Wahrheit. Stolz ist die Ursünde. Und Gott muss dagegen sein. Und Jona sagt diesen Satz 40 Tage. Wie oft hast du dir gewünscht, dass die Bosheiten, die wir in unserem Land erleben, vernichtet werden? Wo sind die Leute, die propagieren, dass man Homosexualität einfach so leben darf? Da muss doch mal am Stuhl von dem gesägt werden, der sagt, die dürfen sich trauen lassen in unserer Kirche. Solche Gedanken sind doch da in uns irgendwo. 40 Tage noch, dann ist vorbei. Entdecken wir uns in unserem Denken? Oh, wir sind ja die Guten. Jesus sagt selbst, wer ist gut, außer dem Vater, der im Himmel sitzt. Er hat noch nicht mal getraut, von sich selbst zu sagen, dass er gut ist. Aber wir, wie oft glauben wir, dass wir die Guten sind? An Gott, der einzig Gute ist, erschaffte es, dass dieses Volk von Ninive, geschätzte 600.000 Leute, in Jona steht 120, die nicht wissen, was links und rechts ist. Bibelausleger vermuten, dass man da die kleinsten Kinder gezählt hat, die noch nicht wissen, was links und rechts ist. Und das würde eine Hochrechnung sein, die auch zu der Größe der Stadt passt. 600.000 Einwohner, eine gewaltige Großstadt nach damaligen Zeiten. Ein Volk von 600.000 Leuten tut Buße. Und Gott erbarmt sich. Normalerweise hätte der Jona ein Freudenfest feiern müssen. Super, ja! Aber er schmollt. Siehste Gott, deswegen wollte ich nicht nach Ninive gehen, weil ich wusste, dass du gnädig und barmherzig bist. Es steckt so in uns drinnen. Ein Petrus sagt, lass doch Feuer auf die fallen. Ja, wir hassen das Böse, die Ungerechtigkeit. Aber wir tun's immer noch aus uns heraus. Und am liebsten wäre uns, wenn alles Böse weg wäre. Gott möchte das Böse nicht vernichten. Er möchte es verwandeln in Leute, die wissen, was das Gute ist. Welch ein Unterschied. Dann kannst du auch hingehen nach Damaskus.
dann hättest du auch als Jude 1944 nach Berlin gehen können und das Evangelium verkündigen können. Weil es nicht mehr um dich geht, nicht mehr um mich, nicht mehr um meine, um deine Einstellung, weil es darum geht, das Wesen Gottes in dieser Welt sichtbar zu machen. Oh Gott, ich liebe dein Wesen, du bist so barmherzig. Und alle Welt soll es sehen. Und ich denke nicht mehr an mich, ich denke an dich. In seinem Schmollen hat er immer noch gedacht, der kleine Jona, Gott, vielleicht eine klitzekleine Chance, dass du doch noch so ein bisschen Feuer vom Himmel fallen lässt. Ich guck mal, ich gehe da auf so einen Hügel und da gucke ich mal. Du weißt doch, die Bösen, die nehmen immer zu, du musst doch da mal was tun. Ja, ich muss meine Liebe senden. Ich hatte gestern ein langes, langes Gespräch ins Ausland mit einem Pastor, den ich sehr gut kenne, der vor 20 Jahren einen Auftrag von Gott gekriegt hat, der sich aufgemacht hat, diesen Auftrag zu erfüllen und der in diesen 20 Jahren ausgezählt wurde von vorne und von hinten. Seine eigene Gemeinde hat ihm in der letzten Woche gesagt, wir freuen uns, wenn du im Gefängnis bist. Warum? Er ist unschuldig angeklagt worden. Er hat Dokumente, die beweisen, dass er unschuldig ist. Aber sein Feind hat in seiner Stadt überall rum erzählt, dass er schuldig ist. Den Gerichtsprozess wird er wohl gewinnen, aber sein Ruf ist dahin. Und wir haben lange geredet. Er sagt, ich habe jeden Tag gebetet, Gott, mach doch mal Schluss damit. Und ich habe das Gefühl, sagte er, Gott hört nicht. Oh ja, wir haben vielleicht oft gebetet, Gott, halte das Böse auf. Wie oft haben wir gebetet, Gott, verwandle die Bösen. Wir werden das Böse nicht aufhalten. Das Böse ist in dieser Welt. Satan ist der Fürst dieser Welt. Aber Halleluja! Wir können dem Bösen mit Guten begegnen. Es ist nicht unsere Aufgabe, das Böse zu bekämpfen. Es ist unsere Aufgabe, das Gute zum Licht bringen zu lassen. Und das ist eine ganz andere Aufgabe. Satan wird einmal gebunden werden. Aber die Bibel sagt uns nicht von dir und von mir. Egal wie groß du im Reich Gottes bist. Es wird Gott selbst erledigen. Und so lange haben wir den Auftrag, sein Reich in dieser Welt darzustellen. Was soll denn eine Welt von uns denken, wenn wir auf das Böse schimpfen, genauso frech wie die Bösen auf uns Guten schimpfen? Wer sagt denn, was wirklich gut ist? Lass uns doch mal in uns hineingucken. Wenn ich ganz ehrlich bin, was ist denn in mir? Sünde und Sehnsucht. Und es ist Gnade, dass ich hier vor euch stehe und sein Wort verkündigen darf. Weil er meine Sünde vergibt und meine Sehnsucht stillt. So wie er deine Sünde vergibt und deine Sehnsucht stillt. Warum hat sich Ninive so entwickelt? Warum hat sich unsere Gesellschaft so entwickelt, weil tiefste Sehnsüchte ungestillt geblieben sind. Also hat man sich Ersatzbefriedigungen gesucht. Die Wissenschaft, die Selbstdarstellung, Vergnügen. Und trotzdem, im tiefsten Inneren ist immer noch die Sehnsucht da. Und wir wissen genau, das Einzige, was unsere Sehnsucht stillen kann, ist Gott selbst. Und ein Tag in der Gegenwart des Herrn Jesu Christi. In der Gegenwart des allmächtigen Vaters ist mehr wert als 1000 Tage in irgendeiner himmlischen Herrlichkeit. Alles ist plötzlich weggewischt. All unsere Schmerzen, all unsere Sorgen, all unsere Bitterkeit. Und du entdeckst, wie herrlich er wirklich ist. Ein paar hundert Jahre später ist Ninive doch noch vernichtet worden. Der Prophet Nahum hat davon gesprochen, auf eine ganz interessante Art und Weise. Was er gesagt hat, hat keiner geglaubt. Und es ist genau so passiert. Die Frage ist, warum? Weil wir Menschen oft nicht lernen. Wie oft hat Gott uns schon seine Hand entgegengestreckt und gesagt, nimm sie, meine Liebe. Und du hast sie genommen. Und es hat so etwas Wunderbares in deinem Leben bewegt. Du hast gesagt, wie ein David im Psalm 23, ich will dein Haus nie mehr verlassen, da bleib ich ewiglich. Und dann gab es Situationen, da warst du abgespannt und müde, am Ende deiner Kraft, ja, deiner Kraft. Und da ging's wie Esau, der nach einem langen Jagen nach Hause gekommen ist und eigentlich das Einzige, was er wollte, war was Vernünftiges zu essen. Und du hast das Erstbeste genommen. Und ich habe mal darüber hier gepredigt. Du hast deine Zukunft mit deiner Gegenwart bezahlt. Gott möchte was anderes für uns. Gott möchte eine Zukunft für uns, die nicht einmalig ist, die dauerhaft ist. Und wenn du jetzt sagst, ich hab's doch probiert, da ist der gnädige Gott, der sagt, ja, dann probieren wir es nochmal. Wir zwei, diesmal gemeinsam. Denn du hast das probiert. Aber was ist, wenn wir das jetzt mal probieren? Und plötzlich entdecken wir unsere Begrenzung. Oh, wir haben alles für ihn aus Liebe gemacht. Aus edlen, reinen, wunderbaren Motiven. Und trotzdem sind wir an unsere Grenzen gekommen, weil wir es immer noch mit unserer Kraft gemacht haben. Ja, wir wollten auch mit unserem Werk, das wir für Gottes Reich tun, eine Sehnsucht erstellen in uns. Ich kann was Gutes tun, guckt mich an. Ah, ah. Und wenn du 10.000 Flüchtlinge gespeist und 10.000 Juden im Nazireich versteckt hättest, das war immer noch, was du getan hast. Wir können uns nicht vorstellen, was passiert, wenn wir unsere Kraft in die Hände Jesu geben. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich weiß nur, dann passiert Faktor 100 mehr als das, was ich jemals in meinem Leben geleistet habe. Glaubt mir, ich habe viel geleistet. Und es waren Tropfen auf dem heißen Stein. Denn Gott wollte seine Kraft immer neu durch mich fließen lassen, dass nicht ich es bin, dass er es ist. Wisst ihr, das Buch Noah endet ganz, ganz interessant. Es endet mit einer Frage. Es ist nicht Schluss. Gott fragt den Jona, mich sollte nicht jammern, Ninive, eine so große Stadt. Jona, Dich jammert selbst, nur weil du einen Tag Hitze gespürt hast. Ich war es doch, der den Strauch da wachsen hat lassen, in Rekordzeit von 24 Stunden, damit du Schatten hast. Und jetzt jammert's dich, weil ich ihn wieder weggenommen habe? Du bist egoistisch, Jona. Glaubst du nicht, dass ich, der ich die Menschen geschaffen habe, viel mehr jammert, wenn ich hier 600.000 Leute vernichten muss? Und wir entdecken das tiefe Wesen Gottes. Wir entdecken, wie er jammert über jeden Fehltritt, den ich begehe. Wie er heult und sagt, er hat's nicht kapiert. Ich wollte ihm doch helfen. Ich bin gerade am Trainieren und ich sag euch, es ist Training. Es klappt oft nicht. Es ist wie, wenn du an der Muskelmaschine stehst und merkst, nee, es klappt nicht mehr. Ich trainiere mich dahin, dass ich Gott sage, ich möchte hören, wenn du mir sagst, du musst es nicht tun. Du musst nicht bitter gegen den anderen sein. Du musst dich nicht trösten mit den oder den Dingen. Du musst nicht davonlaufen. Du musst nicht zornig sein. Und ab und zu, wenn solche Situationen in mein Leben kommen, dann höre ich mittlerweile die Stimme Gottes, du musst das jetzt nicht tun. Und Gott schenke Gnade. Meistens darf ich diese Stimme hören und tu's dann nicht. Kann mein Zorn abgeben, kann meine Bitterkeit abgeben, kann meine Verzweiflung abgeben, auch meine Selbstzweifel, meine Selbstsucht. Manchmal höre ich noch nicht hin. Aber wenn es mir dann einfällt, sage ich, Gott, verzeih mir, ich möchte trotzdem weiter auf dich hören. Du bist es, der mein Leben bestimmen soll. Nicht mehr ich. Seit ich das so tue, passieren viele interessante Dinge. Gott öffnet mir Türen, die ich nie selbst entdeckt hätte. Wie so eine weiße Wand. Da denkst du, da ist eine Wand, da kommst du nicht durch. Versuch da mal nach draußen zu gehen. Ist gleich die Straße draußen. Kannst schneller draußen sein als durch die Tür. Versuch's mal. Nee, ich sag, du geht nicht, ist eine Wand. Und plötzlich entdeckst du, da ist eine Tür. Und du kannst durchgehen. Durch das, was du vorher als Wand bezeichnet hast, gehst du durch. Weil Gott selbst hat dir die Tür, die du nie gesehen hast, geöffnet. Gott möchte mit dir unterwegs sein. Ich glaube, dass solche Predigten wichtig sind, damit wir die Predigt, die kommt, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, richtig kapieren können. Es wird eine tolle Predigt, freut euch das schon. Ich weiß nicht, wann sie kommt. Ich weiß nur, ich werde den Guten vorher anrufen und sagen, er soll alle einladen. Diese Predigt sollte euch nicht runterziehen. Diese Predigt sollte uns umlenken zu Gott hin. Ein neues Vertrauen zu ihm schaffen, dass er viel stärker im Regiment ist, als wir uns das vorstellen können. Dass er uns verändern kann, so wie er eine Stadt Ninive verändert hat. 40 Tage, was sind denn 40 Tage? Versuche mal das Denken von 600 Leuten in Jahren zu verändern, du wirst es nicht schaffen. Gott macht einen Schnipser und in 40 Tagen hat sich so eine große Menge Leute Gott unterworfen. Mit allem, was dazugehört. Sogar ihr Vieh hat Buße getan. Versuche mal einer Kuh zu sagen, sie kriegt heute kein Wasser. Die Kuh sagt, meh. Aber die Bibel sagt uns, sogar das Vieh hat Buße getan. Das sind die Wunder Gottes, in die er uns hineinführen möchte. Weg unseren Blick von dem, was blendet. Weg von unserem Blick auf das allzu mächtige Böse. hin unseren Blick ausschließlich und einzig nur auf ihn. Wisst ihr, wir feiern heute das Abendmahl. Wie oft haben wir das Abendmahl aus Tradition gefeiert? Dabei ist es ein Abendmahl, das wir feiern zum Gedächtnis an ihn. Wir feiern es, damit unser Blick sich auf ihn ausrichtet. Und wir feiern es als Gemeinschaftsmahl, damit unser gemeinsamer Blick sich auf ihn ausrichtet. Wir gucken weg von aller Bosheit. Die Bibel sagt uns klar, wenn du was hast, geh vorher hin und versöhn dich. Schau weg von dem, was hindert. Und dann komm in die Gegenwart des Vaters. Und dann wird das Abendmahl eine Stärkung sein. Dann wird es ein Jubel sein. Kannst du dir den Jubel Ninives vorstellen, als sie kapiert haben, das Gericht ist vorübergegangen? Solch ein Jubel soll das Abendmahl für uns sein. Das Gericht ist vorübergegangen. Mein persönliches. Das Gericht in unserer Gesellschaft. Und ich brauche nicht mehr Gericht predigen. Ich darf Gottes Erbarmen predigen und es alle Welt zeigen, weil es sich meines Lebens als allererstes erbarmt hat. In 14 Tagen beginnt laut Kirchenkalender die Passionszeit. Oh, ich wünsche mir, dass sie heute schon beginnt. Dass sie jetzt beginnt und wir uns aufmachen, teilhaftig zu werden mit den Leiden, aber auch mit der Auferstehung unseres Herrn Jesu Christi. So wollen wir das Abendmahl feiern. Da wollen wir reingehen. Wir wollen es als dieses Gedenken feiern, egal was uns auf uns zukommt. Egal in welche Platz uns Gott hineingepflanzt hat, wie gut oder wie böse, wie edel und großartig oder wie schlecht er auch sein will. Er hat uns an dem Platz gestellt, damit wir zeigen können, er ist im Regiment. Erfüllt uns das mit Freude? Er möchte beten, dass uns das mit Freude erfüllt. Ich möchte beten, dass uns diese Botschaft so erfüllt über dieses mächtige Erbarmen, das wir alle nicht verdient und trotzdem alle genossen haben. Und dass wir es weitergeben können, auch im Mahl. Amen.